ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause, und es wird eine besonders interessante Folge. Alle Folgen der Pinkelpause sind natürlich interessant. Das liegt auch, oder das liegt ausschließlich an ihm, am Chris. Chris Biest, unserem Urologen in Aachen. Hallo Chris.
Hallo Jochen, das Lob nehme ich nicht an, sondern gebe es 1:1 zurück. Das liegt an unseren Gästen natürlich, ja, und an dir, Jochen.
Bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen, der schon im Hintergrund so ein leichtes Lächeln zu hören ist, mal ganz kurz. Es ist eine besondere Folge, denn du berichtest auch über besondere Erfahrungen, die du in der letzten Zeit gemacht hast. Es geht um die Roboter-EP. Ein faszinierendes Thema. Bei mir bilden sich da immer Gedanken. Ich habe so Science-Fiction Bilder im Kopf, große Maschinen, die mich aufschneiden und so. Das ist so heute unser Thema, und du durftest ja tatsächlich mal beiwohnen so einer Operation.
Ja, ich bin ja eigentlich auch schon urologischer Dinosaurier, kann man sagen. Also zumindest kam ich mir so vor, als ich dann da in der Uniklinik Aachen im OP war, beim Dr. Bach, der mich da empfangen hat. Und das ist ja auch ein Verfahren, was weit nach meiner Zeit, wo ich im Krankenhaus war, etabliert wurde. Und wir hatten das ja auch schon mal in einer anderen Folge mit Professor Rassweiler angesprochen, wie sich dieses Verfahren in der Urologie erst langsam, dann rasend verbreitet hat. Und ich war einerseits, so wie du auch, total fasziniert, aber andererseits war es auch wohltuend zu sehen, dass es auch einfach nur eine ganz normale OP ist, ne? Also es passiert de facto innen nichts viel anderes als das, was ich selber vor 20 Jahren mit offener OP mit meinen Händen gemacht habe. Das passiert jetzt tatsächlich roboterassistiert innen im Körper. Und das hat natürlich kombiniert in meinen Augen die Vorteile von vielen Verfahren, nämlich dem Minimalinvasiven, also die kleinen Schnitte, dann das Endoskopische, ja, dass man also über diese Kamera eine sehr schöne Vergrößerung hat, und dann diese Millimeter oder, ach, Millimeter ist viel zu grob, millimetergenaue, zitterfreie Handhabung. Das ist schon wirklich extrem faszinierend, wie man da arbeiten kann, und das live mitzuerleben. Das war schon echt eine ganz besondere Erfahrung. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, nämlich jemanden, der mit so einem Roboter operiert wurde und bereit ist, darüber im Detail Auskunft zu geben, hier am Mikro bei uns zu haben und das mal aus Patientensicht so ein bisschen auch zu berichten. Also wir werden sicherlich auch so ein bisschen das, was ich in der Uniklinik erlebt habe, immer mal reinschneiden. Ja, in diese Folge, dass man da so ein Gespür für kriegt. Aber wichtig ist natürlich, dass der Patient vor allem berichtet, wie es ihm dabei so ergangen ist. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich den Herrn Daniel Seibold aus Bönnigheim in Süddeutschland. Und der hat letztes Jahr eine Nierenteilresektion bekommen, eben roboterassistiert. Hallo Herr Seibold.
Ja, hallo Chris, hallo Jochen.
Hallihallo.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns.
Ja, ich auch.
Ganz kurz, Chris, eine Nierenteilresektion. Du bist schon wieder in deine Fachsprache abgeglitten, für alle, die es nicht verstehen. Also für mich, was ist es?
Naja, die Niere ist ein Gewebeorgan. Und wenn man die Niere operiert, versucht man, möglichst viel von dem Gewebe zu erhalten. Und dann versucht man nur den kranken Teil, in dem Fall wahrscheinlich tumorbefallen, Herr Seibold, richtig?
Ja, genau, natürlich.
Ja. Ne, Tumorbefallen, es gibt auch vielleicht andere Indikationen, aber in der Regel ist es ein Tumorbefall, dass man den kranken Teil der Niere entfernt und möglichst viel gesundes Gewebe zurücklässt. Und da sind wir direkt schon bei den Hauptschwierigkeiten dieser OP, nämlich dass man krankes vom gesunden Gewebe unterscheidet und dass man natürlich mittendurch gesundes Gewebe durchschneiden muss bei der OP. Und das sind eigentlich die größten Herausforderungen, die sich da dem Operateur stellen. Und Nierenteilresektion heißt halt Teilentfernung der Niere unter Belassen möglichst viel gesunden Gewebes. Als ich anfing mit der Urologie, hat man eigentlich fast jede tumortragende Niere komplett entfernt, weil man dazu gar nicht so in der Lage war, so eine Teilresektion durchzuführen.
Mhm. Vielleicht, bevor wir die Erfahrung mit dem Roboter machen aus Patientensicht, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen einfach mal, Herr Seibold, wie ist die Krankheit bei Ihnen aufgetreten? Wie haben Sie es gemerkt? Wie war der Ursprung dieser ganzen Geschichte eigentlich?
Also ich würde sagen, sehr plötzlich. Ich habe keine Vorerkrankung davor gehabt, keine Schmerzen, keine Symptome, nichts. Und angefangen hat es eigentlich, dass ich morgens um 2 aufgewacht bin mit extremen Bauchschmerzen und daraufhin ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Und die Diagnose in diesem Krankenhaus war, ich hatte einen Stein in der Galle. Und 2 Wochen zuvor waren wir zu Besuch bei Freunden und dessen Freundin hatte exakt die gleichen Schmerzen, exakt gleiche Symptome. Und ich sagte, ja, das hört sich so an wie bei ihr, ist bestimmt ein Gallenstein. Und dieser Gallenstein wurde dann untersucht und bei der Untersuchung hat man festgestellt, dass ich auf der rechten Niere einen 3,8 cm großen Tumor habe und links einen Schatten. So, jetzt war natürlich bei mir auch die Panik groß. Ich dachte, ja klar, rechts kommt die Niere ganz weg, links habe ich einen Schatten. Ich bin zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 50 gewesen und dann müsste ich dann theoretisch Dialyse machen, dann der Rest vom Leben. Und das war natürlich dann schon ein Schlag.
Ja, und solche Patienten waren früher tatsächlich ein Problem. Dann hätte man wirklich auf der rechten Seite die Niere wahrscheinlich entfernt bei einem knapp 4 cm großen Tumor und dann links versucht eine Teilresektion zu machen oder zumindest eine Gewebeprobe, um da den Verdacht zu bestätigen. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, das ist nämlich ganz wichtig an der Stelle, diese Bauchschmerzen waren wahrscheinlich also nicht von der Niere bedingt, sondern es war wahrscheinlich wirklich Glück, dass diese Bauchschmerzen auftraten, damit die Diagnostik angeleiert wurde. Also es besteht da jetzt nicht, dass das falsch verstanden wird, dass ein Nierentumor akute Bauchschmerzen macht. Das ist nämlich in keinster Weise der Fall. Nierentumor macht keine Symptome oder wenn, dann sehr spät. Und in einem Stadium, wo man es nicht mehr so gut operieren kann. Deshalb ist es enorm wichtig, dass man die möglichen Vorsorgeuntersuchungen, wobei es keine klassische Vorsorge für die Niere gibt, sondern dass man eventuell sich den Ultraschall der Niere als IGE-Leistung, als Sonderleistung gönnt. Dann nur so kann man solche Zufallsbefunde entdecken. Und das war in dem Fall hier. Glaube ich, riesiges Glück.
Ganz kurz mal IGE-Leistung, das bedeutet für den Patienten, er zahlt etwas selber, weil die Kasse es nicht bezahlt und hat eine zusätzliche Möglichkeit zur Vorsorge. Das heißt, ich gehe zu meinem Urologen und sage, ich möchte gerne mal meine Niere überprüfen lassen, einfach aus Routine.
Ja? Genau. Du hast ja Anrecht auf bestimmte hausärztliche Untersuchungen alle 3 Jahre. Das beinhaltet ein paar Blutwerte, Urinkontrolle, eine körperliche Untersuchung, eine Befragung. Du darfst ab 45 einmal im Jahr zum Urologen, der tastet deinen Genitalbereich ab und die Prostata. Aber Laborleistungen wie PSA-Test oder bildgebende Diagnostik wie Ultraschall muss man, wenn man es haben möchte, selbst bezahlen. Ne? Und in dem Fall jetzt wäre bei einer ganz normalen Vorsorge, wenn der Herr Seibold mit 45 zu einer normalen Urologievorsorge ohne Zusatzleistungen gegangen wäre, wäre auch da dieser Tumor durchgerutscht. Der ist also tatsächlich nur durch die Symptome des Gallensteins aufgefallen.
Okay. Diese 3,8 Zentimeter, wenn man, ist das jetzt schon ein sehr großer für die Niere oder also hat sich das schon, hätte man das frühzeitig in der Vorsorge erkennen können oder ist das noch ein Anfangsstadium zur Einschätzung?
3,8 sieht man im Ultraschall. Also es ist jetzt nichts, was man im Ultraschall übersieht, aber man macht den Ultraschall natürlich nur auf Anforderung oder halt bei Beschwerden. Und so ein Tumor macht halt keine Beschwerden. Und deshalb, ne, und fürs operative Vorgehen ist 3,8 schon auch so eine Grenze. Ne? Also man hat früher so gesagt, für die Teilresektion sollte er möglichst unter 4 sein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie das bei der Roboter-OP ist, ob man diese Grenzen so ein bisschen aufgeweicht hat. Es kommt auch natürlich immer auf die Lage an. Wenn der so wie ein Rucksack auf der Niere drauf sitzt, kann man den oft sehr schön herausschälen. Wenn der aber zentral Richtung Nierenbecken gelegen ist, ja, dann wird es natürlich auch bei einem kleineren Tumor schwieriger, erstens den zu finden und zweitens den dann so keilförmig da rauszuschneiden.
Es gibt ja gerade bei Tumoren, hast du mir immer gesagt, unterschiedliche Tumorarten, also einen Tumor in der Niere zu entdecken. Was bedeutet das eigentlich für den Patienten? Was ist das für eine Diagnose? Wie schwer wiegt sowas?
Ja, die Frage gebe ich mal an unseren Patienten weiter. Wie war das denn? Also als da jetzt so bei dem im Rahmen dieser Gallengeschichte dann dieser Verdacht aufkam, was hat das mit Ihnen gemacht?
Also ich will doch kurz bestätigen mit der Schmerze, da haben Sie vollkommen recht. Der Gallensteinschmerz ging einen Tag später weg und ich war im Krankenhaus und war eigentlich froh und dachte, ich darf wieder heim. Und nur weil ich ein CT und danach später ein MRT hatte, hat man den Nierentumor entdeckt. Also die Schmerzen waren höchstwahrscheinlich von der Galle verursacht, die glücklicherweise dann das Ganze ins Rolle gebracht hat.
Mhm. Also das heißt, hätten Sie den Gallenstein nicht gehabt, wäre möglicherweise der Nierentumor viel zu spät, noch später erkannt worden.
Korrekt.
Waren Sie denn vorher bei der Vorsorge oder gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge?
Aha, das schwert meine Lage auch noch ein bisschen. Ich habe im Ausland gelebt und bin erst vor ein paar Jahren wieder zurückgekommen. Und da im Ausland, wo ich war, in den USA, da gibt es sowas nicht so arg. Und eigentlich fühle ich mich sehr gesund, bin eigentlich recht körperlich fit, nicht übergewichtig, kein Rauch oder irgendwas oder so und habe das natürlich dann vernachlässigt. Jetzt sieht die Sache natürlich ganz anders aus, aber davor hat man das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen.
Gebranntes Kind scheut das Feuer, genau.
Ja, genau.
Wir waren stehen geblieben bei der Verdachtsdiagnose oder bei diesem CT-MRT. Wie ging es dann weiter?
Ja, so, also das erste Krankenhaus war hier in der Nachbarortschaft. Die haben dann keine Urologie im Krankenhaus. Also die haben dann zu mir gesagt, am zweiten Tag, wir haben bei Ihnen den Tumor rechts und den Schalter links festgestellt. Leider können wir nichts für Sie tun. Sie können jetzt nach Hause gehen, was ein bisschen, also menschlich ein bisschen schwierig war. Ja. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht genaueres, weil die Dame, mit der ich da gesprochen gehabt habe, war keine Urologin und die haben mich dann aufs nächste Krankenhaus verwiesen und der Termin war dann natürlich nochmal, glaube ich, 10 Tage später oder sowas angesetzt. Ja, war Stimmung nicht so toll, bin dann natürlich gleich zum Hausarzt. Der Hausarzt hat den Befundgläser vom Krankenhaus, sagt ja, so wie er das sieht, ist das rechts auf jeden Fall Krebs und mal sehen, was man machen kann. Gott sei Dank, ein Freund von uns ist auch Doktor und der hat gesagt, hey, Niere, du musst nach Tübingen in die Uniklinik unbedingt hin und da zum Doktor Professor Stenzel und der schaut danach.
Das ist jetzt auch wieder ein wichtiger Punkt. Also Sie sind aufmerksam geworden auf die Klinik über Bekannte. Das ist ja oft so, man hört sich dann im Bekanntenkreis um, dann kennt jemand einen Arzt im Bekanntenkreis und der hat dann wiederum Kontakt und weiß, was wo gut operiert wird. Also es war jetzt nicht, dass Hausarzt oder niedergelassener Urologe gesagt hat, okay, wir arbeiten mit dieser Klinik zusammen und die haben gute Erfahrungen, sondern das haben Sie selber in die Hand genommen.
Purer Zufall. Also wie gesagt, der Freund von uns ist Doktor und zu dem bin ich noch hin, um eine zweite, dritte Meinung einzuholen. Und der hat gesagt, geht auf jeden Fall nach Tübingen in die Uniklinik. Das war sehr gut. Mein Hausarzt hat auch gesagt, ja, er muss auf jeden Fall ins Krankenhaus, er kann nichts machen. Aber welches und welchen Doktor ich sehen soll, hatte er natürlich da keine Empfehlung.
War denn jetzt Tübingen von Ihnen aus sozusagen die nächste Klinik, die Roboter-OP anbietet? Wissen Sie das?
Ich glaube von der Distanz her, ja. Die nächste wäre eher Richtung Norden irgendwo gewesen, so Richtung Frankfurt oder sowas.
Und da ist auch zum ersten Mal das Wort Roboter gefallen dann, als Sie da...
Also ich musste dann 13 Tage warten auf meinen ersten Termin, war ja okay. Die sind ja sehr beschäftigt dort. Und dann habe ich mit dem Herrn Stenzel gesprochen und dann hat er gesagt, es könnte sein, es wird sich nochmal um 3 Wochen dauern, bevor Sie überhaupt einen Termin bei uns haben, wenn wir, also für die OP oder irgendwas anderes. Und zu dem Zeitpunkt hat man im Kopf immer noch, oh, ich habe jetzt Krebs, wie geht's jetzt weiter? Und irgendwann war nochmal ein glücklicher Zufall, da kam eine junge Dame rein mit einem Clipboard und die hat gesagt, hätten Sie Interesse an einer Studie? Und dann habe ich dann gesagt, ja, mache ich sofort mit, weil ich habe jetzt eh nichts mehr zum Verlieren, warum mache ich nicht andere Studien mit? Und daraufhin hat sie gesagt, die Studie wäre eine Roboter-OP.
Also, ich sag mal, totaler Glücksfall im Prinzip, oder?
Zweimal hintereinander, also im eigentlich hatte ich Pech, aber das lief danach wie am Schnürchen. Also eins lief besser wie das andere. Und ich habe sofort gesagt, ja, mache ich gerne mit. Meine Frau hat gemeint, ja, überleg dir das noch ein bisschen, schau dir das nochmal an oder informier dich. Und ich habe früher für eine bekannte Industriefirma Roboter für die Industrie programmiert.
Also da haben sie erstmal sowieso keine Scheu, weil sie wissen, dieser Begriff Roboter ist gar nicht so negativ besetzt, sondern eigentlich eher, die wissen, was sie tun, ne?
Genau, also als erster Gedanke bei mir war, cool, Präzision, das will ich.
Ja.
Und das hat mich auch wirklich fasziniert, das tatsächlich, ja.
Das ist Wahnsinn, ja, da sage ich später noch was dazu. Aber auf jeden Fall ging das dann auch noch weiter. Ich habe 50% Chance, in diese Roboter-OP-Studie reinzurutschen. Und warum auch immer, habe ich es dann geschafft. Und so kam quasi ein guter Zufall nach dem anderen, nach dem anderen. Aber ehrlich gesagt, hätte mir jemand anders das empfohlen, hätte ich mich auch darum gekümmert und hätte versucht, die Roboter-OP zu kriegen.
Wissen Sie noch, wie die Fragestellung bei der Studie war? War das einfach nur Vergleich offene OP gegen Roboter-OP? Da gab es dann noch eine spezielle Fragestellung bezüglich Krankenhausaufenthalt, Blutverlust oder Schmerzerhebung oder wissen Sie?
Also dadurch, dass ich an der Studie noch jetzt teilnehme, bekomme ich circa alle 3 Monate noch Formulare auszufüllen und es dreht sich eigentlich alles um den Heilungsprozess. Okay. Schmerzen, Behinderung beim Gehen, Laufen, Sitzen, Stehen, Wundverheilungen, alles so.
Also man versucht, die Vorteile rauszuarbeiten.
Ja.
OP ja. Gegenüber der.
Auf ja. jeden Fall, ja.
Und wo sehen Sie die Vorteile von einer Roboter-OP?
Also ich bin jetzt 50 Jahre alt. Es war die zweite OP, die ich hinter mir hatte. Die erste war Anfang der 90er, war ein Blinddarm. Und da lag ich, glaube ich, 14 Tage flach.
Und da gab es aber auch noch fürs Krankenhaus Geld pro Liegetag.
Ja, aber ich hatte auch Schmerzen ohne Ende. Okay. Ja. Ich konnte wirklich nicht laufen. Also 10 Tage lang war ich fast bettlägerig, weil die Wunde relativ groß war. Und mit der Roboter-OP wurde ich nach 4 Tagen entlassen und bin von meinem Zimmer ins Parkhaus gelaufen. Das habe ich geschafft.
Ja, das ist schon enorm, ne? Was da heutzutage möglich ist. Und man muss auch ehrlich sagen, nach diesen offenen OPs, wo bei der Niere muss man da an der Flanke, also unterhalb praktisch der Rippe, unterhalb der 12. oder zwischen der 11. und 12. Rippe, einen schrägen Schnitt machen an der Flanke. Und dabei werden die Muskeln, die da verlaufen, durchtrennt, komplett durchtrennt. Und in den Muskeln verlaufen halt kleine Nervenbahnen. Und die werden auch mit durchtrennt. Und deshalb haben fast alle Patienten nach so einem Flankenschnitt eine sogenannte Flankenrelaxation. Also dann sind die Muskeln nicht mehr so gut mit Nerven versorgt. Und wenn der Patient dann nackt vor einem steht, hat er auf der operierten Seite einfach eine Vorwölbung der Bauchdecke. Ja. Und das ist bei der Schnittoperation fast immer der Fall. Das kann man fast nicht vermeiden. Also es kann noch so gut der Muskel genäht sein und wieder zusammenwachsen. Man hat fast immer dieses etwas asymmetrische Bild, wenn der ausgezogene Patient vor einem steht, nach so einer Flankenschnittoperation. Also insofern kann man auch diesen Vorteil an der Stelle schon mal betonen, dass man damit kleinen Schnitten operiert, die nicht diese Komplikation der Flankenrelaxation machen.
Vielleicht beschreiben wir noch mal ganz kurz so einen Roboter. Also viele stellen sich unter Roboter halt auch völlig falsche Dinge vor. Also man muss ja auch sagen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt in einer anderen Folge, wo wir das Thema Roboter-OP hatten. Der Arzt ist immer noch der Chef im Haus, ne? Also,
ne? Ja, das ist im Prinzip wirklich, der Herr Seibert kann jetzt nicht viel berichten, ne? weil er ja gepennt hat.
Ja, genau. Zum Glück, würde ich mal sagen. Aber du warst ja mitten im Raum. Du hast dir diese Operation angeguckt. Du hast während der Operation mit dem Arzt, der das ausführt, gesprochen. Beschreib mal, wie ist es denn da so?
Also die Vorbereitung ist natürlich aufwendiger. Erstmal machen die Narkoseärzte eine ganz normale Narkose, aber die sind schon eine Stunde vor OP-Beginn da. Und dann wird der Patient halt narkotisiert. Und dann kommt das ganz Wichtige, nämlich die Lagerung, ne, dass der Patient also so gelagert wird, wie es halt diese OP-Zugänge erfordern. Und dann werden die Roboterarme armiert. Das heißt also, da gibt es den Roboter, der hat so 5, 6 Krakenarme und die kann man dann vorne, die sterilen Instrumente, die werden in Plastik verpackt, werden die eingespannt Und du bist ja unser Videogamer, Jochen. Ne? Und dann sitzt der an seiner Konsole,
ja,
der Operateur, und kann diese Arme wirklich millimetergenau bedienen. Das heißt, er geht erst an den Patienten und macht kleine Zugangsschnitte. Dann geht er erst mit der Kamera rein in den Bauchraum. Und dann kann er von innen praktisch zugucken, wie die anderen Arme dann durch die Bauchdecke geschoben werden. Und wenn alle Arme sicher platziert sind, dann zieht er sich seine sterilen Handschuhe aus, dann könnte er im Prinzip auch in seinem Büro sitzen und von da aus die Konsole bedienen, setzt sich an die Konsole und kann halt dann von dort aus diese Roboterarme steuern. Und die führen dann vorne halt die Bewegungen aus, sehr genau. Und wenn er zum Beispiel was braucht, dann muss jetzt wechseln von Strom auf Schere, auf Pinzette, muss einen Faden da machen oder einen Clip, dann ist jemand am Tisch natürlich, der dann die Arme entsprechend armiert, also bestückt mit den notwendigen Werkzeugen und dann wieder in den Patienten durch diesen Port, durch diesen Zugang dann reinbringt. Mhm.
Nochmal ganz kurz, die wichtigsten Vorteile dieser Roboter-OP gegenüber einer herkömmlichen OP, wenn ich sie so nenne. Du hast schon gesagt, der Schnitt, also man muss nicht so viel aufschneiden, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Was sind nochmal so, zähl mal auf, was sind die wichtigsten Vorteile?
Ja, der kleine Schnitt, damit natürlich verbunden weniger Schmerzen, schnellere Erholung, kürzerer Krankenhausaufenthalt. Und das ist natürlich immer von patientenseitig das, was man am meisten spürt. Das ist, wie der Patient, der im Krankenhaus ist, das Wichtigste ist das Essen, weil er das am weil er das am eigenen Leib direkt empfindet. Was aber, ich fand viel wichtiger, was innen passiert. Und das fand ich wirklich faszinierend, weil es ist extreme Präzision, die da stattfindet. Und dadurch hat man weniger Blutverlust und natürlich auch wahrscheinlich einen besseren Funktionserhalt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von der Prostata-OP reden, geht es ja darum, Urinverlust zu vermeiden und die Potenz zu erhalten. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, also ich habe da bei der OP Strukturen gesehen, die ich früher nicht mal wusste ungefähr, wo die sind bei der OP. Also praktisch an der Prostata-Rückseite, da habe ich ja früher nur getastet und eine Klemme hingesetzt, ja, das hast du jetzt gesehen und konntest dann die Schichten da präparieren mit, also es hat mich wirklich fasziniert.
Das heißt, es ist alles auch vergrößert, die einzelnen Schichten sind für dich als Arzt viel besser erkennbar?
Ja. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es auch ein anderer, erstens anderer Blickwinkel, du hast ein anderes Licht, manche Gewebestrukturen reflektieren auch anders, als du das gewohnt bist von früher von offen, also man muss sich schon umstellen, aber wenn du da drin bist, gedanklich, das ist wirklich faszinierend und diese Vergrößerung, die macht einen natürlich auch am Anfang ein bisschen verrückt, ne? Dass so zum Beispiel ein Samenleiter, der sonst wie ein Ladekabel noch ein bisschen dünner ist, das ist plötzlich so eine, ja, so ein richtiges Ofenrohr, ja. Das, und das dann zu durchzuklippen, da hast du dann vielleicht auch ein bisschen Scheu am Anfang, ne?
Aber eins wurde da bei deinem Besuch dann auch deutlich. Eins fehlt und das ist tatsächlich, wie du es eben beschrieben hast, das Fühlen. Denn das geht ja eigentlich nicht.
Ja. Das Fühlen geht nicht und das würde mir auch sehr fehlen. Also, weil Operieren ist ja ein sehr taktiler Sport, also wer gerne operiert, der hat halt auch gern Gewebe in den Händen. Ich habe also unheimlich gerne immer Kinder operiert, weil da sind die Gewebestrukturen so zart und das ist wirklich eine Freude, diese ganz zarten Gewebe da zu operieren. Und das fehlt natürlich bei dieser OP, aber der Dr. Bach hat mir gesagt, es gibt tatsächlich Bestrebungen, dass man so eine taktile Rückkopplung auch an die Finger bekommt, ja. Dass also die nächsten Generationen dieser Geräte dann auch tatsächlich in der Lage sein werden, dem Operateur zum Beispiel über Festigkeit von Gewebe, Widerstand, wenn man irgendwas anfasst, durchschneidet, so eine taktile Rückmeldung zu geben. Das wird dann natürlich noch viel faszinierender werden. Also da ist der Operateur irgendwann tatsächlich gefühlt im Patienten drin. Das ist jetzt schon so. Du sitzt in der Konsole, die Konsole umschließt fast deinen Kopf, also du hast auch Audio praktisch dabei, ja, und bist wirklich richtig mit den Augen in dem Patienten drin. Also schon echt ein ganz besonderes Gefühl tatsächlich.
Fühlt man sich da als Patient sicher aufgehoben?
Ich habe den Roboter ja nicht gesehen, ne? Ja. Vorher.
Also vorher hatten Sie ihn auch nicht oder nur auf Prospekten oder hatten Sie überhaupt schon Kontakt mit dem Roboter dann vorher oder nur aus Erzählung vom Arzt, vom Aufklärungsgespräch?
Also ich habe extra gefragt, bevor die Narkose anfing, ob ich noch ein Selfie machen durfte. Haben die gesagt, nee, der ist im Nebenraum, das geht nicht. Nee, habe ich nicht, also gar nicht. Aber ich wusste ja, dass, also wo ich das meine Freunde dann erzählt haben, die haben alle gleich große Augen gemacht. Oben der Gotteswillen-Roboter und so weiter. Aber es ist ja nicht, da drückt man nicht Start und läuft weg. Das ist ja nicht so wie ein Kaffeevollautomat. Es war mir schon klar, dass da jemand dahinter sitzt. Aber wie das Gerät aussah, also ich hatte da andere Sorge vorher. Ich habe mir das dann später im Internet angeschaut, mal so ein Foto. Weil meine Vorstellung war, ja klar, ich werde in den OP-Saal reingeschoben, ich sehe den Roboter noch, dann kommt die Narkose und dann geht's los. Aber das war nicht mal der Fall.
Dann darf ich direkt meine größten Bedenken äußern, die ich vor so einer OP hätte. Nämlich
Ja.
bei uns, wenn wir früher über Bauchspiegelung operiert haben, war immer der größte Gefahr, dass es irgendwo blutet. Und man kriegt dann sozusagen Hochwasser im OP-Gebiet und man sieht nichts mehr. Und dann muss man schnell die Kameras raus und die Werkzeuge raus, dann muss man einen Schnitt machen und dann möglichst schnell über einen Schnitt dahin kommen, wo es blutet. Das ist eine sogenannte Konversion, also dass man die OP konvertiert von einer endoskopischen OP zu einer Schnitt-OP. Und das stelle ich mir bei einem Roboter noch viel dramatischer vor, dass man diesen ganzen Krake, die da über dem Patienten hängt, dann ad hoc entfernen muss, um dann eine Schnitt-OP zu machen. Aber der Dr. Bach hat mir auch versichert, dass das extrem selten oder ich glaube noch nie der Fall war, dass man also jetzt von wegen einer Blutung, die praktisch endoskopisch nicht zu beherrschen war, dann zu einer offenen OP umwandeln musste. Also das sind jetzt für mich als ehemals offener Operateur war so die größten Bedenken. Und speziell bei der Niere, und das hat mich auch sehr fasziniert, wie findet man den Tumor? Wenn der jetzt nicht die Niere vorbuckelt, ne, wenn der die nicht vorwölbt und sondern im Inneren der Niere gelegen ist, dann muss man ja erstmal die Fettkapsel der Niere freilegen, also praktisch der Niere die Jacke ausziehen. Ja, und dann guckt man da drauf und dann weiß er immer noch nicht, wo der Tumor ist. Und dann, das war bei der OP, die ich gesehen habe, genauso. Und dann haben wir einen intraoperativen Ultraschall gemacht. Das heißt, der Dr. Bach hat dann eine Ultraschallsonde durch so einen Arm, so dick wie ein Kugelschreiber, geführt und hat diesen Ultraschall vorne auf die Niere einfach draufgesetzt und man hat dann unten in seinem Display im Splitscreen noch den Ultraschall der Niere gesehen. Und da konnte man genau lokalisieren, okay, hier ist jetzt tatsächlich der Tumor. Und der war an der Stelle, wo wir den eigentlich so gar nicht vermutet hätten, sondern die Stelle, die ich jetzt operiert hätte, war eigentlich eine Zyste. Und der Tumor saß knapp daneben. Und das konnten wir nur genau lokalisieren, dadurch, dass wir intraoperativ einen Ultraschall gemacht haben, also während der OP. Und dann diese Verfahren noch miteinander kombiniert haben. Also praktisch noch eine bildgebende Diagnostik während der OP. Und dadurch konnte dann letztlich der Tumor gefunden und im Gesunden entfernt werden.
Können Sie sich noch an Ihre Gedanken erinnern, als Sie nach der OP aufgewacht sind?
Ja, ich war eigentlich froh, dass es operiert worden ist, weil also der Professor Dr. Stenzel hat mir dann versichert, dass durch die Roboter-OP, das haben wir ja schon angesprochen, dass es sehr präzise ist. Und ich war ehrlich gesagt, ich war froh, dass das Teil draußen war, weil es kam nicht original bestückt. Ne? Also das war so der erste Gedanke, ja, jetzt habe ich es los. Rechts, aber links hatte ich ja immer noch den Schatten, aber der Schatten hat sich jetzt nicht so im ersten Moment schlimm angehört. Wichtig war jetzt erstmal, dass der Tumor draußen war. Also eigentlich froh und glücklich, dass es jetzt operiert wurde.
Und der Befund links muss jetzt kontrolliert werden, oder wie ist da der Stand der Dinge?
Genau, also ich gehe jetzt alle 3 bis 6 Monate zum MRT und dann wird einfach überwacht, was links passiert. Das ist jetzt 1 Jahr her, die OP, und links hat sich nichts verändert. Also soweit ganz gut.
Okay. Und jetzt nochmal zu der Auswahl des OP-Verfahrens. Also das lief so, Freund gefragt, der ist Arzt, der geht doch nach Tübingen, ne? Und dann war gemeldet, die haben die Studie, ja, klappt, kommt man in den Roboterarm und dann läuft das so. Aber das ist ja nicht, sagen wir mal, der Regelfall. Der Regelfall ist ja eher so, dass man seinen Urologen hat, der einen zum CT schickt und der Urologe dann sagt, okay, ich empfehle eine OP und ich empfehle eine OP in dieser und jener Klinik. Inwiefern hat man da als Patient sozusagen ein Mitspracherecht, will ich nicht sagen, sondern auch ein Interesse daran, da sozusagen informiert zu werden? Oder wurden irgendwie Alternativen im Vorgespräch? Wurde also auch auf die Risiken vom Roboter hingewiesen oder wurde das im Vergleich zur Schnitt-OP, wurde das so dezidiert dargestellt?
Also bei mir war es ja nochmal so zum Aufroller, die Diagnose kam im ersten Krankenhaus ohne Urologie, die haben arbeitet zusammen mit einem zweiten Krankenhaus ein paar Ortschaften weiter. Da hatte ich dann eigentlich einen Termin, das wäre aber dann klassisch operiert worden.
Auch, aber auch eine Teilresektion.
Zu dem Zeitpunkt wusste die nicht weiter, die wollte einfach alle Untersuchungen nochmal machen. Und dann habe ich mit meinem Freund und Arzt gesprochen und er hat gesagt, er würde mir empfehlen, in die Uniklinik zu gehen. A, machen die das Tag ein, Tag aus. Und er hat schon gehört, dass das die Uniklinik meistens nur Teilresektionen macht und das andere Krankenhaus die Niere komplett entfernt. Und wie gesagt, in meinem Fall links noch ein Schatten, rechts gleich entfernen von vornherein, ohne groß zu überlegen, wollte ich nicht riskieren. Und deswegen habe ich mich dann für die Uniklinik entschieden und in die Roboter-OP gerutschte ich dann halt so rein mit Glück und Zufall. Ne? Ich wollte auch dazu sagen, in meinem Fall war es ja 3,8 Zentimeter groß und ich hatte noch nie irgendwas großartig zum Operieren. Für mich hörte sich das sehr groß an, aber der Doktor hat mir versichert, das ist ein kleiner Tumor und wir müssen vor der OP und vor den Untersuchungen hat er gesagt, wenn es 3,8 ist, müssen wir definitiv keine nur eine Teilresektion machen, nicht die Niere entfernen.
Das ist eine Aussage, die man vorher kriegt.
Ja, genau. Also in dem Moment war ich dann auch schon mal beruhigter und das lief dann auch wirklich so. Also das so wie besprochen lief dann die ganze OP und alles.
Kannst du nochmal, Chris, nochmal den Unterschied?
Einen Austausch mit anderen Patienten?
Ja, nee, mach mal. Ich wollte eigentlich nur fragen, wo wir jetzt gerade dabei sind, bei dieser Größe des Tumors und du gerade gesagt hast, es gibt eine Teilresektion und wo die Niere komplett entfernt wird. Das ist ja für den Patienten ein himmelweiter Unterschied, ne? Also auch nachher. Also wenn ich mir vorstelle, dann die Niere, Nieren zu verlieren, das ist ja ein gigantischer Unterschied.
Absolut. Ne? Absolut. Und das ist natürlich nicht nur die Größe, es ist auch die Lage des Tumors und wir haben durchaus auch Patienten, die haben kleine, aber sehr aggressive Tumoren und dann gibt es auch größere, die weniger aggressiv sind und wie gesagt, die Lage ist entscheidend, wie man rankommt, liegt er vorne, hinten, oben, unten, liegt er tief in der Niere und wie gesagt, man kann nicht sagen, hier bis 4 Zentimeter ist eine Teilresektion und bei 4,1 hört das auf, sondern da spielen einige Faktoren mehr mit rein, aber Organerhalt ist tatsächlich wichtiger geworden in den letzten Jahren. Früher hat man einfach gesagt, eine tumortragende Niere muss raus. Das ist vorbei. War denn, wollte ich gerade fragen, Herr Seibold, war denn vorher, vor der OP, gab es noch einen Austausch mit anderen Patienten oder haben Sie gesagt, nee, ich habe mich jetzt entschieden und jetzt Augen zu, ich mache das jetzt fertig und will auch gar nicht mehr hören, wie anderen das ergangen ist oder wie ist das gelaufen?
Nö, also wir sind ein paar Jahre vorher wieder zurückgezogen nach Deutschland. Wir waren lange im Ausland und jetzt irgendwie da so ein Netzwerk mit irgendwelche paar andere Patienten oder bei mir im Umkreis hatte das niemand oder nee, gab es bei mir nicht. Also ich muss sagen, im Krankenhaus war ich das erste Mal vielleicht 3 Stunden oder so mit Diagnose, Besprechung und so weiter und alles und Aufklärung. Und ich habe mich da wohl gefühlt. Also das war wirklich so, ich habe mit dem Doktor gesprochen, der ist auch der Operateur und einfach das Gespräch mit ihm hat mir einiges beruhigt und auch das Wissen, dass er das seit, ich weiß jetzt nicht genau, aber 20 Jahren oder länger, Tag ein, Tag aus nur Nieren operiert und Prostata macht und auch mit dem Roboter viel arbeitet, hat für mich eigentlich ausgereicht, weil ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und dann war ich da beruhigt und es hat funktioniert.
Also einmal Vertrauen zur OP-Methode aufgebaut, also Vertrauen zum Operateur. Also auch wichtig, dass man denjenigen, der dann später auch am OP-Tisch steht, dann auch vorher mal persönlich kennenlernt. Das ist auch nicht immer so. Der Assistenzarzt macht das Aufklärungsgespräch, der Chefarzt steht am Tisch. Das, denke ich, kann man vielleicht auch nochmal hervorheben. Wenn das so gelaufen ist, ist das sicherlich ein Vorteil, dass man also da auch den Operateur kennt und Vertrauen aufgebaut hat. Welche Rolle spielte die Familie bei Ihnen? Wie haben die Sie unterstützt? War da Panik und haben Sie das versucht, von denen fernzuhalten oder gab es Unterstützung von familiärer Seite?
Also Nummer eins Panik, das ist auf jeden Fall. Also ich habe die Diagnose gekriegt an meinem Hochzeitstag. Meine Frau konnte ich nicht erreichen, die war im Meeting mit USA. Also saß ich da bibbernd 2-3 Stunden rum und habe auf ihren Rückruf gewartet. Und dann war bei uns beide dann natürlich Panik, das ist logisch. Ja, ich habe es der Familie erzählt und da war große Unterstützung, aber dann hat man dann plötzlich dann gesagt, Mensch, du musst eine Patientenverfügung machen, du musst das machen, du musst das machen. Wir bereiten uns jetzt auf den schlimmsten Fall vor. Und also ich muss sagen, mit nicht mal ganz 50, ich hab noch große Pläne und ich habe noch anderes Zeugs zu tun. Ich habe da keinen Tag verschwendet an jetzt hier sterbe und so Sache. Also das kam als großer Schlag. Also das war psychisch, die ersten 14 Tage waren hart. Sehr hart.
Und dann diese furchtbar lange Wartezeit. Das ist natürlich auch ein großer Nachteil, ne? Dass man also erstmal, was haben Sie gesagt, 3 Wochen bis zum Gesprächstermin, dann nochmal wäre angesagt gewesen, 2 Wochen bis zum OP-Termin. Da muss man sich natürlich vergegenwärtigen, mit einer Tumorerkrankung 5 Wochen warten ist natürlich schwer, aber es ist auch, ne, das muss man vielleicht auch als Botschaft an all diejenigen, die vielleicht jetzt keine bösartige Erkrankung haben und mit langen Wartezeiten umzugehen haben, dass man also selbst bei so einer Erkrankung heutzutage nicht auf Zuruf dann natürlich einen Termin beim Spezialisten bekommt. Ne? Das
Was ich ja, ich habe ja dann ein bisschen spekuliert. Wir hatten ja eigentlich einen zweiten Termin ein paar Tage später bei dem Krankenhaus im Landkreis. Aber das war ja das Problem, dass die gesagt haben, die machen hauptsächlich, würden die Niere sehr höchstwahrscheinlich entfernen. Und ich habe dann gesagt, also natürlich will ich so schnell wie möglich unters Messer, aber nicht unter diesen Bedingungen. Und ich bin jetzt auch im Nachhinein Gott froh, dass man dann gesagt hat, man wartet jetzt doch 3 Wochen anstelle 5 Tage oder so, geht dann in die Uniklinik, die dann den Zugang zum Roboter hat. Und da sehr höchstwahrscheinlich nur eine Teilresektion stattfindet. Ja, war es schwer, aber ich glaube, ich habe mich da sehr gut entschieden. Sehr, sehr froh über die Entscheidung.
Wie wichtig ist denn eigentlich so die Zeit, Chris? Also
Jochen, du hattest noch eine Frage?
wie wichtig ist denn die Zeit jetzt gerade, wenn der jetzt 3,8 Zentimeter ist, mit jeder Woche, die da ins Land streicht, wird es ja nicht besser. Würdest du jetzt dann sagen, okay, 5, 6 Wochen Wartezeit auf einen Termin ist schon echt ziemlich doof?
Ist doof, psychologisch vor allem. Also medizinisch, sagen wir mal jetzt, wenn wir von der Prostata reden, Prostatatumoren, da ist das überhaupt kein Problem, weil Prostata ist ja meistens ein langsam wachsender Tumor. Wir hätten im Notfall auch Medikamente, um die stillzulegen, ja. Aber andere Tumoren in der Urologie, ein Hodentumor, ein Blasentumor, die müssen ein bisschen schneller operiert werden. Nierentumor muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da gibt es auch beides. Ich habe alte Patienten gehabt, die nicht mehr operabel waren. Da haben wir gesagt, okay, wir können sie leider nicht operieren. Ihr Allgemeinzustand gibt das nicht her. Wir beobachten das. Und die waren über Jahre stabil. Da wuchs der mal 1 Millimeter oder 2. Und das kann man im Einzelfall nicht vorhersagen. Aber klar, will man so einen bösartigen Tumor nicht wochenlang mit sich rumtragen. Aber in Panik zu verfallen, ist auch immer die schlechteste Variante oder Alternative.
Jetzt wo der Tumor raus ist, Herr Sabold, wie und als er drin war, wenn Sie das Gefühl als Patienten da beschreiben, das wie hat sich nach der OP dann Ihre Anspannung gelöst und so, wie war das für Sie?
Also ich meine, man sieht immer so, fällt dann so ein großer Stein von der Brust oder. Also für mich war das eigentlich, ich habe mich so gefühlt, wie wenn ich in einer Höhle sitze und dunkel und alles und danach war es dann, oh mein Gott, jetzt ist endlich vorbei, das Leben kann weitergehen. Den Rest kriegen wir jetzt garantiert hin. Also richtig, ja, Erlösung. Also es war schon schwer. Davor, danach war natürlich tipptopp, gell, das auch. Wir
Gibt's
feiern
eigentlich noch
auch meinen
Überlebensqualität?
OP-Tag. Ah, sorry.
Ja, gut so. Ja, der Hochzeitstag war jetzt der Diagnosetag und jetzt wird der OP-Tag stattdessen gefeiert, ne?
Der OP-Tag ist der zweite
Ja, genau.
Geburtstag.
Und gibt es denn Einschränkungen in der Lebensqualität, die bis heute nachwirken, oder ist das jetzt, sagen wir mal, so im Alltag abgehakt? Oder?
Also wie gesagt, das ist erst die zweite große OP, die ich hatte, Anfang der 90er, die war ich mit dem Blinddarm, da war ich lang, lang, lang kaputt. Gar nichts. Das ging so schnell. Also nach 4 Tagen konnte ich laufen, zwar nicht gut, aber nach 2, 3 Wochen war ich wieder fitter. Schwer heben und so war natürlich, aber heute nichts, null, gar nichts. Ist jetzt ein Jahr her, ein bisschen mehr wie ein Jahr. Null. Man sieht noch die Einschnitte, das ist das Einzige.
Und gibt's abschließend noch irgendeinen Ratschlag, den Sie anderen Patienten jetzt, wir sind ja ein Podcast, der auch gerne für andere Leute wertvolle Informationen übermittelt, noch irgendeinen abschließenden Rat, den Sie anderen mitgeben würden, bevor wir jetzt gleich hier das Mikro ausknipsen?
Ja, also auf jeden Fall, die, was Sie erwähnt haben, die Vorsorge schauen lassen, das ist sehr wichtig und nicht in Panik verfalle, sich für die beste Route, nicht die schnellste Route entscheide. Rumfrage, wen kennt man? Networking ist alles heutzutage. Empfehlungen, umhören, welcher Arzt macht was und sich da dafür entscheide. Also wie Sie haben es auch schon erwähnt, ich musste da jetzt extra 3 Wochen oder was warten, das war jetzt gar nicht so, es war psychisch katastrophal, aber der Tumor wächst nicht so schnell. Und lieber eine Teilresektion, wie die Niere komplett entfernen und schnell hinter sich bringen. Auf jeden Fall.
Super. Dann bedanken wir uns recht herzlich für diese Offenheit und dass man da so im Nachgang so überhaupt drüber sprechen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es möglicherweise andere Menschen gibt, die jetzt sagen, wow, sehr gut, dass ich das nochmal gehört habe und ich überlege mir vielleicht noch, was ich mache. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke, ja, Herr Reinhold. Grüße aus Süddeutschland. Ja, tschüss.
Dankeschön, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss. Ja, Chris, damit sind wir am Ende dieser spannenden Folge und
vielleicht holen wir uns nochmal einen Patienten, der eine Prostata-OP hatte, dazu, weil das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und da kommen natürlich nur noch funktionelle Aspekte, Urinverlust, Potenz und so weiter dazu. Machen wir.
Machen wir. Vielen, vielen Dank für heute. Tschüss, Chris.
Ciao, ciao. Tschüss. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.